Heiliger Gott, treuer Vater, du bist die Quelle des Lebens. Wir bitten dich, dass wir aus ihr jetzt trinken können, dass wir ein Wort haben, das unseren Lebensdurst stillt. Wir bitten dich, dass es uns zur Verfügung steht in unserem Alltag, nicht nur heute. Wir bitten dich um deine Nähe, um deinen Heiligen Geist, ohne den wir hilflos sind und vertrocknen wie der Fisch auf dem Land. Wir bitten dich, den Heiligen Geist, eröffne uns deine Weite, die uns unseren Herrn Jesus zeigt, der für uns da ist alle Tage unseres Lebens, weil er es versprochen hat. Barmherziger Gott, komm du als der Dreieinige in unsere Mitte. Fülle uns aus mit deiner Gegenwart, sei du jetzt da. Davon leben wir, das brauchen wir und davon trinken wir. Wir bitten dich, Herr, mach wahr, was du versprochen hast. Sei du mitten unter uns. Amen. Ja, liebe Gemeinde, sage ich immer, wenn ich an dieser Stelle stehe und wenn ich das hier auch so anhabe, dann sage ich immer und begrüße meine Gemeinde mit Liebe Gemeinde. Nun muss man natürlich irgendwann mal fragen, ob das die richtige Anrede ist. Dazu kommen wir gleich. Ich durfte mir etwas aussuchen und ich sage jetzt mal ganz offen, diese Predigt, die habe ich bei uns schon gehalten, aber eigentlich müsste ich heute euch zwei Predigten halten, weil bei uns ist das so, in der Kirche, weiß ich nicht, ob das hier auch so ist, gibt es eine Perikopenordnung. Das heißt, ja, für jeden Sonntag gibt es einen vorgeschlagenen Predigttext und 6 Jahre lang hat man dann immer zu tun und kann dann jeden Sonntag gucken. Und wenn die 6 Jahre um sind, dann fängt man wieder von vorne an. Also das Problem an der Stelle ist, ich bin jetzt schon so ein alter Hase, ich habe natürlich manche Texte schon wirklich mehrmals gepredigt. Aber in diesem Jahr ist zum ersten Mal die Möglichkeit gewesen, dass ich so hintereinander dran war, dass 2 Sonntage aufeinander ein Text aus dem 1. Korintherbrief kam. Normalerweise springt man dann durch die ganze Bibel im Kirchenjahr. Diesmal 2 Sonntage hintereinander 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief, geschrieben hat den Paulus. Ja, das ist sogar, da ist man auch sogar sich einig, da ist keine, bei manchen anderen Briefen, na ja, okay. Aber Paulus, ganz klar, Korinth. Die Gemeinde hat er gegründet. Korinth liegt in Griechenland. Ich durfte mit meiner Frau schon mal da sein, haben uns einen schönen Sonnenbrand geholt. Aber davon abgesehen, da war erstmal gar nichts. Aber das war eine Gemeinde, die war sehr, ja, man sagt, hellenistisch geprägt, das heißt griechisch ausgelegt. Die Philosophie der Menschen damals war eine tiefe Erkenntnisphilosophie. Und zwar, die nannte man damals die Philosophie die Gnosis. Weiß jemand von euch zufällig Gnosis? Ist griechisch, was das heißt? Gnosis heißt Erkenntnis. Also, man war der Meinung, wenn man nur tief genug nachdenkt, kommt man zu den Ergebnissen, die man im Leben haben muss, von selbst. Also, jetzt, der du jetzt hier sitzt, hast in deinem Leben genug nachgedacht und du weißt also, wer du bist, wo du herkommst, wo du hingehst und ruhst in dir. Du bist faktisch in deinem Leben immer eine Stufe nach oben geklettert und bist jetzt sozusagen ein Gnostiker, einer, der erkannt hat, worum es geht. Das mal als Hintergrund. In dieser Gemeinde beginnt Paulus von dem Gekreuzigten zu erzählen. Und die Menschen hören ihm zu, solange er erzählt, was für ein toller Hecht der Jesus von Nazareth gewesen ist. Sind ja auch tolle Geschichten, kann man den Kindern im Kindergottesdienst ja prima verkaufen, oder? Welche Wunder hat er alle gemacht, prima, wie der mit den Menschen umgegangen ist, seine Bergpredigt, wow, Worte von endlosem Zeitgehalt. Und dann kommt Paulus irgendwann an die Stelle und sagt, und sie kreuzigten ihn. Und da war für die Gnostiker, für die zur Erkenntnis gekommenen Menschen in Korinth, Ende der Fahnenstange. Paulus wird später schreiben, eine Torheit ist es denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Dynamisteu, jawohl, ein Dynamit Gottes, eine Kraft Gottes. Das wird er festhalten. Und in Korinth hatte er noch mit einer anderen Schwierigkeit zu kämpfen, denn er war kaum weg, das ist immer so, wenn die Katze aus dem Haus ist, da spaltete sich die Gemeinde. Die einen, Die hielten es mit Petrus, die anderen mit Apollos, die nächsten mit Kephas, die nächsten mit ihm selbst. Vier Parteien gab es plötzlich in der kleinen Gemeinde in Korinth. Und alle meinten, sie hätten recht. Ist wie heute, ne? Die zogen nicht mehr an einem Strang. Und wenn man in einer Gemeinde nicht mehr an einem Strang zieht, dann läuft nichts mehr. Denn dann lösen sich die Kräfte ja auf. Der eine zieht nach da, der andere nach da, das ist eine Nullnummer. Nach vorne bringt dich das nicht. So schreibt Paulus jetzt wutentbrannt und doch voller Liebe zu dieser Gemeinde diesen Brief an die Korinther und schreibt, was macht ihr denn da? Ich spreche mal jetzt Ruhrpott, ich komme ja von hier weg. Was macht ihr denn da? Habt ihr so eine All? Er schreibt das schöner. Der Apostel Paulus ist eigentlich ein glänzender Schreiber nebenbei bemerkt. Und er schreibt dieser Gemeinde und sagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann kommt es zu diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Ich lese den Anfang uns nochmal vor. Und zwar das Erste, habt ihr das noch in Erinnerung? Das Erste, was er schreibt? Total schwierig, ne? Ich nehme mal die Hoffnung für alle, ihr habt den Luther gehört. Der Luther ist zu kurz. Der Luther schreibt nämlich nur, liebe Brüder. Angesichts der Tatsache, wie viele Frauen hier sind, erlaube ich mir dann lieber zu sagen, liebe Brüder und Schwestern. Das ist das Erste, was Paulus schreibt. Liebe Brüder und Schwestern. Versteht ihr? Mitten hinein in diesen Streit einer Gemeinde schreibt er, und das ist ja heute der Text, den wir ausgesucht haben, als Erstes sagt er, liebe Brüder und Schwestern. Was hatte ich am Anfang gesagt? Liebe Gemeinde. Das ist zu wenig. Ich muss am Anfang hier stehen und sagen, liebe Brüder und Schwestern, das ist das, was ich sagen muss. Denn liebe Brüder und Schwestern ist der Ausgangspunkt. Es ist eine sehr persönliche Anrede. Es ist etwas, was zeigt, in welchem Verhältnis Menschen, die mit dem lebendigen Christus unterwegs sind, stehen. Wisst ihr? Da gibt es kein Oben und kein Unten, da gibt es keinen Befragten und keinen im Anzug. Da gibt es nur Brüder und Schwestern. Da gibt es keine Hierarchie. Da gibt es kein Denken nach dem Motto, einer ist der Besser-Wesser und einer ist der Besser-Osser oder so. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt da keine Unterschiede. Es gibt nur Brüder und Schwestern. Die Verbindung, die gerade abgebrochen wird hoffentlich, die Verbindung, die zeigt eigentlich, wir sind eines Geistes Kind. Und wir gründen nicht auf Brüder- und Schwesternschaft aufgrund von philosophischen Denkansätzen, sondern unser Verhältnis ist gesetzt. Weißt du, du kannst dir ja alles im Leben aussuchen, ne? Aber Bruder und Schwester, kannst du machen, was du willst. Das ist gesetzt. Bruder und Schwestern bist du, weil ein anderer das bestimmt hat. Eigentlich könnten wir an der Stelle jetzt mit der Predigt aufhören und anfangen, das zu leben. Brüder und Schwestern sein ist mit das Schwierigste, glaube ich, was es gibt. Wie leicht vergessen wir das doch, oder? Wir sehen doch immer nur den Splitter, sagt Jesus mal, den Splitter im eigenen Auge, den sehen wir nicht, aber den Balken, den Splitter im Auge des anderen, den sehen wir, aber den Balken im eigenen sehen wir nicht, sagt Jesus. Wir sehen doch immer den Splitter im Anbau. Oh, du hast da was, darf ich da mal eben? Ich werde nie vergessen, wie ich meinen Predigtdienst angefangen habe in Brüggen, kam ich rein, hatte ich das an, das Vorgängermodell allerdings, und dann auf einmal stürzte eine Frau auf mich zu. Ich denke, was macht die jetzt? Sie haben da Fussel, Herr Pastor. Ja, hatte ich auch, auf schwarz sieht man ja alles. Da wurden die Fussel weggemacht. Da habe ich so an ihr runtergeguckt, ich denke, naja gut, du könntest ja bei dir auch mal Hand anlegen. Das ist ja noch witzig, aber wir sehen ja immer nur den Splitter im Auge des anderen. Was der da alles so macht, was die da alles so treibt. Ich bin nicht der Meinung, dass man auf Gedeih und Verderb immer Heititei miteinander umgehen muss. Ich bin schon der Meinung, man muss Klartext reden. Und ich bin auch der Meinung, der Apostel Paulus hat es auch leidvoll erfahren, dass es auch manchmal Wege gibt, die sich trennen. Die erste Missionsreise hat er mit einem ganz anderen Herrn unternommen als die zweite. Und das ist auch gut so. Manches passt eben nicht zusammen. Chemie nennen wir das, stimmt nicht. Ist okay. Trotzdem bleibt der andere, egal wo er ist und wo der liebe Gott, und das nicht mal wörtlich, wo der liebe Gott ihn hinschickt, denn der böse Bernd wird ihn ganz woanders hinschicken, wo der liebe Gott ihn hinschickt, er bleibt trotzdem mein Bruder und sie bleibt meine Schwester. Nur weil ich mein Fähnlein in den Wind hänge, ist der liebe Gott doch nicht der Unzuverlässige, der sich nach mir richtet und meinen Gefühlslagen. Wäre ja noch schöner. Ist uns das klar? Egal wo Menschen sind, sie bleiben Gesegnete des Herrn. Liebe Brüder und Schwestern. Tja. Er schreibt: Als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher noch nicht bekannt war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Liebe Gemeinde, ein Punkt, liebe Schwestern und Brüder, für Ehrlichkeit, oder? Finde ich klasse. Endlich mal einer, der sagt, boah, eigentlich bin ich gar nicht so ein toller Hecht. Wenn in der Schule, meine Kinder sind ja jetzt schon etwas weiter, jetzt Studium angesagt, wenn die etwas vorstellen müssen, dann müssen die das immer tun mit ein Blick nach oben in die obere Etage, mit einer PowerPoint-Präsentation. Prima. Und allem Schnick und Schnack. Soll ich euch was sagen? Meine Kinder sagen, was hat der denn für eine Note gekriegt, frage ich dann. Boah, der hat eine 1 gekriegt. War das so? Nee, die tolle Bilder, tolle Präsentation, der Inhalt war Kappes. Ja, man sollte doch meinen, wenn Paulus kommt zu den Griechen und hat so eine tolle Botschaft, dann müsste der doch so eine Verpackung dahinlegen, oder? Müsste doch was geben. Wenigstens das Outfit muss stimmen, oder? Nix. Er sagt, habe ich nicht. Ich mache keine Riesenpräsentation. Ich habe den Gekreuzigten und mehr habe ich nicht. Manchmal, ihr Lieben, ist weniger mehr. Manchmal ist weniger mehr. Hauptsache, der Inhalt stimmt. Und Paulus sagt, ich habe nur den Gekreuzigten und keinen Schnickschnack drumherum. Unsere Gemeinden machen Schnickschnack drumherum. Aber wir sprechen nicht mehr vom Gekreuzigten. Ich bin hier Gast, ich gehe auch wieder. Darf ich euch mal was ins Stammbuch schreiben? Ihr habt hier mehr von eurer Gemeinde gebetet, als ihr Gott gedankt oder für Fürbitte gehalten habt. Ich gehe auch wieder. Man kann mich ja dann bewerfen. Ja, ihr Lieben, das meine ich aber so. Es geht im Gottesdienst um Gott. Es geht um den Gekreuzigten. Und vor einem Gottesdienst werden die Hände gefaltet und gebetet, damit der Geist kommen kann. Ich habe nichts anderes, sagt Paulus. Ich habe doch nichts anderes. Davon lebe ich. Das ist das, was mich prägt. Und dann sagt er, ich habe Angst. Ein englischer Bischof hat einmal gesagt, every Sunday diarrhoe, jeden Sonntag Durchfall. Stimmt, habe ich bis heute. Ich die ganze Woche nicht gut, aber Sonntag kann ich prima auf Toilette gehen. Das ist die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Die Angst. Wisst ihr, was das heißt, hier zu stehen? Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, Gott legt seine Worte in meinen Mund. Dafür ist er gar nicht geeignet, weil aus diesem Mund oft so unmögliches Zeug kommt, so hässliches. Und Gott legt sein heiliges Wort in diesen Mund. Und das ist wie ein schneidendes Schwert, heißt es einmal in der Bibel, ein feuriges Schwert. Denn das, was Gott hineinlegt, das bleibt. Das, was ich hier sage, bleibt doch nicht. Ich habe doch nichts zu sagen. Die ganzen Erkenntnisse, die ich in meinem Leben gewonnen habe, sind meine, aber mir auch nicht. Gott legt sein Wort in meinen Mund. Das bedeutet, ich hoffe, dass es mich nicht verzehrt. Ich hoffe, dass das Wunder passiert, was Mose gesehen hat. Ihr seid ja sehr bibelfest, vor dem brennenden Dornbusch, oder? Wisst ihr, wo er da hinkam und sah dieses Ding da brennen und dachte, warum verbrennt das nicht? Ja, weil Gott in dem Dornbusch war. Da, wo Gott ist, ist zwar Feuer, aber da verbrennt nichts. Weil Gott ist das Leben. Und wenn diese Worte hier in den Mund gelegt werden, dann verbreiten sie Leben. Deshalb ist die Hoffnung, die ich habe, dass Gott sein Wort in meinen Mund legt. Wenn er das nicht tut, ist das, was ich sage, hier nutzlos. Und ein jeder Prediger und eine jede Predigerin lebt davon. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Und Gott legt auch sein Wort in deinen Mund, wenn du unterwegs bist, wenn du deinen Kindern erzählst, was dir wichtig ist im Leben. Wenn du bezeugst in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde, wenn du einstehst dafür, liegt Gottes Wort in deinem Mund. Und wisst ihr, Gottes Wort kommt nicht. Genau. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Und trotzdem ist es etwas, was einen umtreibt und was einem zeigt, wie klein man selber eigentlich ist. Und nur wenn der Heilige Geist sich dieses Wortes annimmt, dann werden Menschenherzen verändert. Dann wird eine Gemeinde verändert. Deshalb schreibt Paulus, was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Kein Prediger und keine Predigerin kann oder wird etwas darauf halten, wie toll er sich vorbereitet hat und wie toll er etwas formuliert hat. Ich kenne das ja. Man sitzt am Schreibtisch, man bereitet eine Predigt vor und dann schreibe ich Sätze und dann denke, boah, der ist ja aber jetzt gelungen. Wow, ein toller Satz jetzt hier so und der Abschnitt, toll. Wisst ihr, was ich immer in der Gemeinde erlebe? Die tollen Predigten, die ich selber toll finde, sagt die Gemeinde, Herr Pastor, Sie haben aber schöne Lieder ausgesucht. Und wenn ich dann meine, ach, da war jetzt nicht so toll, dann kommt die alte Frau, der alte Mann oder manchmal auch der junge Kerl und sagt, das war aber heute mal ganz gut. Ganz gut ist die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann. Ganz gut ist schon, mehr geht nicht. Aber das war doch dann nicht ich. Das war doch dann Gottes Geist und Gottes Kraft. Er führt doch die Gemeinde und er führt sie zum Glauben. Herr Pastor, wie kommt das eigentlich, dass in unserer Gemeinde im Moment so viel passiert? Ich sage, weil ich weniger mache. Dieses Machergehabe und dieses Tun und dieses, wir müssen hier noch und hier noch und hier noch. Ich bin schon der Meinung, dass man gute Strategien entwickeln muss und dass ihr da unterwegs seid, ist super. Das muss man machen. Aber das ist kein Allheilmittel. Dass das Umsetzen gelingt, bleibt Gott überlassen. Das kannst du oder ich nicht hinkriegen. Könnt doch viel Geld ausgeben. Klappt nicht. Wenn wir die treuen Beterinnen und Beter in unserer Gemeinde nicht mehr haben, geht unsere Gemeinde den Bach runter. Ich kann nichts mehr machen, Herr Pastor. Ich bin so alt. Ich vergesse auch so viel. Kommen mich ab und zu mal besuchen, meine Kinder. Und in der Gemeinde kann ich auch nicht mehr. Die Hände wollen nicht mehr. Gucken Sie mal. Doch, ich sage. Doch. Das geht immer. Falten Sie die Hände. Beten Sie für unsere Gemeinde. Davon lebt Gemeinde. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit diese Botschaft ist, auch wenn diese Welt und ihre Machthaber das nicht als Weisheit gelten lassen wollen, aber die Welt mit all ihrer Macht wird untergehen. Die Weisheit, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen, und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Was ist das für ein Geschenk? Ich habe mich gestern mit meiner Frau auf einem Spaziergang noch unterhalten, und da sagte sie, weißt du, das ist so schlimm, die Menschen, die ich betreue, die müssen irgendwo hingehen, und sie haben so die Hoffnung, dass sie irgendwo ankommen mit ihrer Not und mit ihrem... Und dann gehen die und haben lange gewartet bei irgendjemandem, um sich auf die Couch zu legen, und da kommt nichts. Und dann sagt sie, dann kommen die zu mir, und dann sage ich zwei Worte zu denen, und dann sagen sie, haben mir jetzt mehr geholfen als mein Gegenüber, was ich bezahlt habe. Woran liegt das denn? Das liegt doch daran, weil menschliche Weisheit eben an eine Grenze kommt. Ich habe im Studium viel lernen müssen, unter anderem diese Spiegelei, kennen Sie das? In der Seelsorge sollst du spiegeln. Kennen Sie das? Sagen Sie doch mal was, sind Sie noch hier oder was? Kennen Sie es oder kennen Sie es nicht? Nein, du liegst endlich. Du liegst da. Und dann sagst du, mir geht es schlecht. Und dann sagt er auf der anderen Seite, ach, Ihnen geht es schlecht. Und dann sagt der andere, ja, im Moment, ich komme mit meinen Kindern überhaupt nicht klar. Ach, Sie kommen mit Ihren Kindern überhaupt nicht klar. Nee, die reden irgendwie nicht mehr mit mir. Ich weiß auch nicht, woran das liegen kann. Sie wissen nicht, woran das liegen kann. Ja, ich habe da so eine Vermutung. Ach, Sie haben da eine... Merken Sie was? Das nennt man Spiegeln. Das kann dazu führen, dass ein Mensch wirklich erkennt, woran es liegt. Das geht. Das klappt auch. Und manchen Menschen hilft das. Ich will keinen Berufsstand hier schlecht machen. Darum geht es mir gar nicht. Das hilft, das ist super, da muss auch was getan werden, das ist gut, wenn Menschen da hingehen. Aber wisst ihr, was die Psychiater nicht ansetzen, erstmal in ihrer Denke? Dass es einen Gott gibt, der Menschenherzen von außen verändert. Was ist denn, wenn das nicht stimmt mit der Gnosis, dass wir einen göttlichen Funken alle in uns tragen, den man nur entzünden muss? Was ist denn, wenn da nichts mehr brennt und wenn auch kein Funke mehr da ist? Paulus hat sich dagegen gewehrt und hat gesagt, da ist nichts. Das, was neu wird, schafft Gott allein. Da ist kein Funke in dir, den du nur anknipsen musst. Wenn du aber nicht keinen Gott kennst und nicht damit rechnest, dass von außen dir Hilfe zuteil wird, wie willst du dann einem Menschen helfen? Aber wir können das. Wir wissen um die Quelle. Wir wissen um den Gott, der Wunder tut. Wir kennen den Gekreuzigten und das ist das Entscheidende, auferstandenen Herrn. Der ist ja nicht tot. Das ist ja das Wunder aller Wunder. Deshalb geht es um nichts anderes als um den gekreuzigten und auferstandenen Gott, der uns auferstehen lässt in unseren Psychosen und Neurosen, der uns Kraft gibt in unserem Alltag. Und da bist du gefordert, egal wie alt du bist. Du kannst den Menschen Horizonte eröffnen. Du bist aufgerufen, als Kind Gottes die Herrlichkeit Gottes und die Perspektive Ewigkeit ins Spiel zu bringen. Das brauchen die Menschen. Dir hat Gott das Geheimnis seiner Welt erschlossen. Wenn du an den auferstandenen Jesus Christus glaubst, dann blickst du in den Himmel. Ich stehe heute hier, weil ich einen Versprechen einhalten muss. Die Luise Ulmer hat hier jahrelang unter euch gesessen. Meine Schwiegermutter. Ich habe versprochen, ich komme jetzt nochmal. Ja, meint ihr, die ist heute hier? Die ist heute genauso hier wie sonst. Hier ist die Gemeinschaft der Heiligen, oder? Da gehören die Lebenden und Toten dazu. Das erzähl mal draußen, die halten dich genauso für bekloppt wie Leute damals in Korinth. Die sagen, oh, ihr habt sie nicht all. Aber wir wissen das. Jeder, der hier mal gesessen hat, den ihr verloren habt als Gemeinde, jeder, der ist hier. Hier ist kein Stuhl leer. Sollen wir nicht den Menschen das sagen? Wie Paulus damals in Korinth. Mit aller Schwachheit. Wollen wir es nicht riskieren? Wir sind nicht die Helden, wir können nicht so toll reden. Nö, da gibt es andere, die in der Welt das besser können. Aber Wir haben die beste Botschaft der Welt. Wir haben etwas, was andere nicht haben. Das gilt es, dieser Welt zu sagen. Die um uns herum joggen geht am Sonntag, die in den Betten liegt, die branscht, die alles Mögliche macht und doch so unendlich leer ist dabei. Der Apostel Paulus hat damals der Gemeinde gesagt: Gott hat euch offenbart, wer ihr seid. Ihr seid Kinder Gottes. Und als Kinder Brüder und Schwestern. Ihr Lieben, es ist mir eine Ehre und eine Freude, unter Brüdern und Schwestern zu sein und mit euch gemeinsam dieser Welt zu sagen, dass es Hoffnung gibt. Dieser Welt zu sagen, euer Platz ist hier. Dieser Welt zu sagen, es gibt ein Morgen und einen Gott, der dir einen Schluck gibt aus der Quelle lebendigen Wassers. Ich wünsche euch bei all euren Überlegungen in dieser Gemeinde und euch persönlich, dass ihr nie vergesst, wer ihr seid. Geliebte Kinder Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist der menschliche Vernunft, der bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.